Hallo und herzlich willkommen zurück zum Jumium Hustlers. Freut mich erstmal sehr, dass ihr wieder am Start seid. Mit mir sitzt überraschenderweise Alicia im Studio.
Hallo.
Du bist immer noch krank, ne?
Alicia, ich wollte gerade sagen, Alicia sitzt auch hier und ist auch immer noch am Husten. Also Entschuldigung im Voraus. Aber ja, ansonsten geht's mir eigentlich gut.
Frau Beißert, was wolltest du als Kind werden?
Was ich als Kind werden wollte? Also ich wusste als Kind zumindest, dass ich schon irgendwie was kreativ. Ich wusste schon immer, dass ich was Kreatives machen möchte. Dann habe ich Ballett getanzt mit 2, hat meine Mama mich angemeldet.
Oh mein Gott, ich auch.
Mit 2. Und dann habe ich auch Tanzmariechen. Ich glaube, die aus NRW müssten das kennen.
Ah, ich auch.
Stimmt. Nein. Nein.
Was waren eure Farben? Meine waren rot-weiß.
Nein, die denken, das ist fake. Nein.
Oh mein Gott.
Aber man sieht es, wir haben es auf Kamera irgendwie geschrieben. Hä? Wie hießen auch die roten Funken? Ihr jetzt nicht. Wie hießen die roten Funken?
Ich weiß das nicht mehr, ist schon so lange her. Aber ich gucke zu Hause, ob ich irgendwo noch Fotos davon habe.
Auf jeden Fall, genau. Dann hatte man ja auch immer automatisch Auftritte und ich habe auch Handball gespielt, da hatte man Spiele. Und ich war immer schon so richtig ehrgeizig und wollte einfach immer, das, was ich gerade in dem Moment gemacht habe, wollte ich unbedingt erreichen. Und habe ich gemerkt, das, was ich eigentlich möchte, ist, auf der Bühne zu stehen. Nicht im Mittelpunkt stehen, sondern einfach auf der Bühne zu stehen. Leuten etwas vorführen.
Entertain.
Wenn du, keine Ahnung, wenn du Handball spielst und deine Eltern gucken zu, du entertainst die. Und das Gleiche beim Tanzen. Und hab dann letzten Endes mit 5 tatsächlich erst Klavierunterricht bekommen und hab dann immer weiter angefangen zu singen und war dann so, okay, ich möchte Sängerin werden. Und war dann aber natürlich realistisch hier in Deutschland. Also war ich so, okay, das wird eh niemals was werden. So unrealistisch. Und wollte dann Psychologin werden. Und hab's auch angefangen zu studieren. Und jetzt sind wir wieder hier und ich mache Musik. Also
witzig. Bei mir ist genau das Gegenteil. Also zuerst wollte ich Archäologie studieren. Dann wollte ich Pathologie studieren. Also Hauptsache nichts mit Menschen, zumindest keinen lebendigen. Und dann war mir irgendwann klar, okay, das ist ein bisschen unrealistisch. Als ich dann so 7., 8. Klasse war, war mir bewusst, ja, mit Archäologen, Jobperspektive.
Ich habe mal archäologische Wissenschaften studiert, aber einfach nur so.
Und ich weiß auch warum, aber das beenden wir jetzt, dieses Thema hier. Und dann wollte ich Jura studieren. Dann bin ich in die Oberstufe gekommen und habe gecheckt, nee du, ich habe schon keinen Bock auf Schule, da habe ich bestimmt keinen Bock auf ein Jurastudium. Und habe dann mit Journalismus angefangen.
Krass.
Ja, also
und
Modeln ist irgendwie nicht so richtig darin vorgekommen in meinem Plan.
Aber ist ja interessant, weil ab wann kam dann dein Interesse zum Modeln oder dass du dich damit beschäftigt hast?
Ich glaube, tief im Inneren war es bestimmt schon da, aber als ich klein war, tatsächlich öfter wurde ich angesprochen von Model Scouts, so Kindermodel Scouts. Und meine Mutter war immer ganz vehement dagegen.
Mhm.
Und ich glaube, das hat dann auch einfach was mit der Erziehung zu tun gehabt, dass ich das irgendwie gar nicht in Erwägung gezogen habe, dass es überhaupt eine Option ist. Und
also ich kann einmal ganz kurz dazu sagen, Alex, also ob Kinderfotos, ich habe auch Kinderfotos gesehen, du hast auch eins gepostet, ob Kinderfotos, Babyfotos oder als ich sie kennengelernt habe, also dieses Mädchen sieht einfach 1:1 gleich aus. Genau, also wirklich die Züge einfach, also wirklich krass, deswegen kann ich es auch verstehen, dass sich dann Leute dann angesprochen haben, weil
danke.
Ich habe es noch nie mitbekommen, dass in meinem Umfeld jemand von Model Scouts angesprochen wurde.
Ja, aber im Kindesalter ist halt vor allem krass. Viel passiert. Aber ich war ja bei Germany's Next Topmodel.
Ehrlich?
Weil das manche Leute hier noch nicht mitbekommen haben.
Nein!
Und entgegengesetzt, glaube ich, den 15 Mädchen, die vor mir da waren, war es jetzt nicht schon immer mein allergrößter Traum, Germany's Next Topmodel zu werden. Das ist jetzt erstmal ein krasses Statement. Ich möchte auch gar nicht undankbar sein, denn ich rede ganz bewusst in der Vergangenheit.
Ja.
Ich habe Germany's Next Topmodel am Anfang, ehrlich gesagt, als ein Sprungbrett gesehen, nicht nur eine Karriere natürlich zu starten als solches, sondern vor allem als einen Weg gesehen, mich schnell finanziell zu emanzipieren, dass ich sagen kann, okay, ich kann wirklich in einem Tempo wie mit nichts anderem auf eigenen Beinen stehen und vollkommen unabhängig von meinen Eltern sein. Und das hat tatsächlich der Beziehung zu meinen Eltern so unfassbar gut getan. Und nicht nur das, ich bin nicht nur dankbar dem Format dafür, dass es mir genau das ermöglicht hat, wofür ich hingegangen bin, sondern darüber hinaus, ich hatte vorher 3 Modeljobs, ich kann es an einer Hand immer noch abzählen, hatte aber das Privileg, tatsächlich nie zu Castings gehen zu müssen. Mein erster Modeljob war ein Gefallen für meinen Freund Ricardo. Mhm. Für eine Capsule Collection zum Thema Equality. Sprich, es war jetzt nie mein größter Traum. Es war halt,
ja.
Ich habe es gemacht, weil es sich angeboten hat. Und am Anfang wollte ich es auch nicht. Und dann während dieser Sendung habe ich erst gemerkt, oh mein Gott.
Krass. Fühlt sich voll wohl.
Wie aus einem Hobby eigentlich am Ende. Natürlich, ich habe vorher auch gerne Fotos gemacht und sich selbst inszeniert, aber es ist ja was anderes zu modeln oder für Instagram Fotos zu machen. So, ne? So privat vor allem auch. Und ich habe wirklich da meine Passion gefunden.
Krass.
Und entgegengesetzt meiner Vorstellung vorher habe ich immer gedacht, okay, ich liebe Fotos, weil da kann man sich positionieren und sagen wir mal, wie ist das, auch retuschieren gut und so. Ne? Habe ich da auch festgestellt, dass Fotos machen mir auch Spaß. Das ist jetzt nicht ein, ich will es gar nicht downgraden als das, was ich vorher gesehen habe. Mhm. Aber Video macht mir noch viel, viel mehr Spaß. Ja. Und deswegen bin ich umso dankbarer, dass so eine Sendung mir solche Sachen auch ermöglicht hat, dass ich Werbespots und sowas drehen durfte.
Wow, mega.
Aber erzähl doch uns erstmal von deiner Experience. Wo warst du denn, Alicia Auer?
Jetzt kommt die Werbung.
Alicia, wir machen diesen Podcast jetzt schon seit November 2022. Erinnerst du dich noch an unsere allererste Folge?
Ja.
Welches Stichwort fällt dir dazu ein?
Hitze.
Und was passiert bei Hitze?
Es tropft ganz viel. Unangenehme Gerüche verbreiten sich. Also mein absolutes Horrorszenario. Und deins auch.
Ja, sowohl für Podcasts als auch zum Beispiel in Interviewsituationen auf dem roten Teppich, wo gerne viel Licht ist, neige ich dazu, dass ich denke, dass ich stinke. Aber wenn ich die ganze Zeit drüber nachdenke, ob mein Gegenüber denken könnte, dass ich stinke, lässt meine Konzentration fürs Wesentliche definitiv nach.
Weißt du noch bei der Tour, was mein größte Horrorszenario-Vorstellung war? Dass ich unangenehm rieche, dass ich mich nicht frisch genug fühle. Und ich hatte Gott sei Dank einen richtig, richtig tollen Partner, und zwar 8x4. Denn die Düfte von 8x4, oh mein Gott, die riechen nicht nur toll, du fühlst dich automatisch fast sogar wie frisch geduscht. Also du fühlst dich so frisch, du hast so einen klaren Kopf und du fühlst dich einfach fresh. Und deshalb bin ich unfassbar dankbar, dass 8x4 mir dann auch den Fresh Mind Effekt gezeigt hat.
Und was ist der Fresh Mind Effekt?
Dass gut zu riechen nachweislich die Stimmung hebt. Wenn ich gut rieche, dann bin ich der selbstbewussteste Mensch auf Erden. Wenn ich das Gefühl habe, ich könnte unangenehm riechen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, dass mein Gegenüber sich das denkt und mir nicht kommunizieren kann, weil es der Person zu unangenehm ist. Und deswegen bin ich lieber wirklich ein Mensch, der übervorsichtig ist und wirklich krass darauf achtet, als mein Umfeld auch in diese Situation zu bringen.
Aber ich muss das sagen, 8x4 gerade ist für mich auch so pure Nostalgie, weil Schulzeit, ich wusste gar nicht, was Parfum ist. Für mich war der einzige Duft, den ich kannte, 8x4. Schon alleine deswegen hebt 8x4 einfach meine Laune, weil ich so diese jugendliche Nostalgie und diese Leichtigkeit damit verbinde. Wo ich noch gedacht habe, keine Ahnung, meine 4 und Französisch ist mein größtes Problem der Welt.
Und weißt du, welcher mein persönlicher Favorit ist?
Ich weiß nicht, aber ich habe da vielleicht so eine Vermutung. Man munkelt, vielleicht gibt es da bald eine Überraschung im Einzelhandel.
Hör mal, denk mal zurück an Rosen. Und es gibt einen, der heißt Vibrant Flower. Das ist eine lederne Sprühdose. Oh mein Gott, das ist so ein schöner, blumiger, frischer Duft. Der lässt euch so selbstbewusst wirken. Wir haben ja gerade schon über Rosen gesprochen, deswegen würde ich an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an 8x4 aussprechen. Danke für diese tolle Zusammenarbeit, schon bei Rosen, dann bei der Tour und jetzt auch im Podcast und noch auf ganz, ganz viele andere tolle Projekte, die folgen werden. Darauf könnt ihr gespannt sein. Deswegen ein ganz, ganz riesen Dank.
Da 8x4 auch mich mit diesem Podcast hier unterstützt, auch ein Dankeschön von mir. Und selbstverständlich gibt es alle Infos zu 8x4 im Linktree, in den Shownotes und auf 8x4.de.
Das war's mit der Werbung. Tatsächlich war ich bei Deutschland sucht den Superstar. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, ich bin ein richtiges Casting-Mädchen, so richtig gebrandmarkt. Und ich war mit 15, 16 damals bei The Voice. Also, und da wollte ich dann mit Musik probieren, beziehungsweise war das auch eher spontan, weil ich hatte halt so unfassbar viel Respekt vor The Voice of Germany, weil da ja nur Profis sind. Also da werden ja nicht mal Menschen, die nicht in Anführungszeichen, ne, singen können oder sich so ein bisschen eher entertainen wollten, die werden ja gar nicht ausgestrahlt, weil es geht denen ja wirklich nur um die Stimme. Deswegen war ich so, ich war damals sehr, sehr, sehr richtig hardcore unsicher. Und ich war so umgeben von Menschen, die so krass singen können. und war so unsicher und bin dann natürlich auch irgendwann rausgeflogen. Aber das hat mir quasi, ich habe dann mit meiner Band...
Dann bist du irgendwann rausgeflogen. Wann war das denn?
Ich bin bei den Nein, ich bin bei den Knockouts rausgeflogen. Das ist solide. Da kann man stolz drauf sein, weil ich hab zwei Runden habe ich geschafft. Das ist toll. Also, ja. Hä? Sorry, für mich. Aber
sie tut so, als wäre sie da hingekommen und gesagt, tschüss.
Ja, aber du musst dir halt vorstellen, mit meinem unsicheren Kopf war ich halt dann trotzdem aus dieser Show raus und war so, ja, okay, aber ich habe ja jetzt nicht gewonnen. Das heißt, ne? Also ich kann ja vielleicht doch nicht singen. Das hat mein Selbstbewusstsein eigentlich eher runtergezogen. Und dann irgendwann meinte meine Mama, ich bin jetzt 25, da war ich 21, 22, habe so mein Abi hinter mir, habe so angefangen zu studieren und nebenbei meiner Band und Musik. Und dann meinte sie zu mir, Alicia, guck mal, dein Lifestyle gefällt mir ganz und gar nicht. Also entweder nimmst du dir jetzt eine Wohnung, ne, und kannst das, was du gerade machst, so weiterführen, aber dann nicht unter meinem Dach, oder du gehst zu DSDS. Und dann war ich so, hä,
so
wie? Sie meint halt so, ja, guck mal, du siehst dein Talent nicht. Aber das ist, man, diese Frau, ich liebe sie. Sie sagt, du siehst dein Talent nicht, ich sehe dein Talent und ich möchte, dass du zu DSDS gehst. Dieses Jahr, blablabla, die machen jetzt die offenen Castings. Und dann meinte ich halt zu ihr, nein. Ne? Und ich hätte das jetzt wirklich in Kauf genommen mit dem Ausziehen. Weil ich wusste, dass meine Mutter, die hat mich nicht rausgeworfen am Ende des Tages. So, ich hätte das mitgespielt, das Spiel. Genau, dann meinte sie halt so zu mir, sie sollte, ja, guck doch mal die Jury an und so. Bitte mach das. Und dann war ich so, weißt du was, ich habe eh nichts zu verlieren. Ich mit meinem unsicheren Kopf, die ja dachte, sie kann nicht singen, dann bin da hingegangen und war so, die werden mich eh rauswerfen. So, wir werden da jetzt kurz hingehen. Ich werde auch einen Song singen, den ich gut singen kann. Ich habe Stay gesungen, in- und auswendig. Und ja, dann ist es tatsächlich aber irgendwie ganz anders gekommen, als ich dachte. Es war total schön und total pur, weil dadurch, dass wir an dem Tag erst kamen, war alles so ungeplant. Die wussten, die kannten mich ja gar nicht. Und deswegen war mein Casting echt so schön. Und dass ich nicht gewonnen habe wie du, leider. Also, aber trotzdem habe ich, glaube ich, genauso viel gelernt wie du während meiner Reise da. Bin ins Finale gekommen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin so glücklich, dass ich nicht gewonnen habe. Natürlich ist man am Anfang traurig wegen Ego und ich habe auch geweint, weil ich natürlich gewonnen wollte. Also sorry, das jetzt 3 Monate mitgemacht. Ich will das jetzt auch irgendwie auch einfach gewinnen, weißt du? Mhm. In dem Moment denkst du ja, das ist ja dein größter Blessing. Aber im Endeffekt war ich so, guck mal, Gott ist groß. Für mich war es das Beste, dass ich rausgeflogen bin. Weil die Leute haben mich gesehen und jetzt kann ich die mit meiner Musik weiter begeistern, ohne dass mir jemand reinredet. Und ja, das war meine DSDS-Zeit und wie ich jetzt zu meiner eigenen Musik gekommen bin. Also dank DSDS.
Das ist so witzig, gerade der letzte Part, den du erwähnt hast. Ich habe nicht mit vielen vor Ort darüber gesprochen, dass ich es in Erwägung ziehe, zu versuchen, bei Germany's Next Top Model teilzunehmen. Mm. Weil es ist ja ein Versuchen. Ich wollte zuerst sagen, bevor ich mich entschieden habe, zu Germany's Next Top Model zu gehen, ja, aber die müssen ja auch erstmal ja sagen. Ich habe das so gar nicht in Frage gestellt. Ich habe das alles so auf mich zukommen lassen und ich war so Larifari und dann saß ich da auf einmal in dem Loft und dann war da so eine Wand mit allen Fotos von den Mädchen, die noch drin sind. 24 an der Zahl, einer war schon weg.
Ja.
Und ich saß so auf diesem Sofa und guck mir das so an. Und irgendwie in meinem Kopf war auch ein bisschen bitchig. Ich ging so durch, okay, die fliegt vor mir raus.
Krass.
Die fliegt vor mir raus.
Also hast du schon alles schon so...
Nein, warte. Und dann 2. Und dann ich so, Und dann war in meinem Kopf so, boah, kacke. Wenn du es jetzt nicht mal bis Top 10 schaffst, dann wird es schon unangenehm. Also war es total gemein. Natürlich, ich habe das überhaupt gar nicht über Mädchen gedacht, die vor der Top 10 rausgeflogen sind. Aber zu dir selber bist du ja viel strenger.
Ja.
Und dann war der Gedanke erstmal weg, weil dann waren so die ersten Challenges und du hast gemerkt, okay, wie ist so der Vibe? Wie nimmt Heidi dich an?
Was ist dein Feedback?
Wie nehmen die Gastjuroren dich an? Und ich glaube, dann hatte ich nochmal die gleiche Situation, da waren wir noch 14. Und dann war das erstmal so, da musste ich wirklich, ich war mir nicht mehr sicher, wer vor mir rausfliegen würde.
Ja.
Und ob ich es in die Top 10 schaffe. Und desto weniger es wurden, auf einmal habe ich mehr drüber nachgedacht. So, und dann bis zum Ende, als ich gewonnen habe, und ich erzähle das am Grund, weil, also ich habe noch schon mal drüber nachgedacht, so was würde ich noch machen. Und dann zum Beispiel habe ich gedacht, so okay, Let's Dance finde ich geil, liebe ich.
Ja,
und dann wurde
same.
Mir bewusst, da richtet nicht, okay, richten hört sich so an, aber dann entscheidet nicht eine Person den Gewinner, sondern Deutschland.
Ja.
Das ist schon nochmal was anderes, wenn du da rausfliegst. Und ich muss auch einfach mal ehrlich zu mir selber sein. Ich denke so, ja, ist ja egal, ich gehe gar nicht mit der Erwartung rein zu gewinnen. Aber ich war in einer Castingshow und ich habe nie die Erfahrung gemacht, rauszufliegen.
Ja.
Also weißt du, wie ich meine? Es ist so leicht und so überheblich zu sagen, ja. ach ja.
Also, bei mir war das wirklich, ich glaube, dadurch, dass wir beide halt so waren, so, ja, okay, komm. Das, weißt du, manche Leute gehen dahin, die sind 18, die träumen ihr ganzes Leben lang davon.
Ja.
Deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal so, also für mich war es ganz schlimm, nicht, ich will jetzt nicht psychisch sagen, aber mental hat es, war es, du musst dir vorstellen, du gehst dahin und du nimmst es gar nicht ernst. Also das war ja jetzt nicht mein größter Lebenstraum, zu der Show zu gehen, also ja. Musik zu machen und gehört zu werden, gesehen zu werden, ja. Aber ich habe das erste Mal geguckt, ich habe es auch mal gefeiert, aber ich war so, ich sehe mich da nicht, weil es eher Entertainment. Und ich bin auch so ein Mensch, den man eher in so eine Schublade steckt. Und ich hatte auch einfach Angst, dass die mich halt unnormal einfach auslachen werden, weißt du? Und denken, Mädchen, du kannst nicht singen, du siehst vielleicht ganz okay aus, aber dann machen die so Witze über dich, weißt du? Und deswegen, am Anfang habe ich es gar nicht an mich rangelassen. Ich war total so, oh cool, ich bin, ja, habe eine goldene CD, hm, ja, cool. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, so kurz vor den Live-Shows, man denkt sich ja auch einfach so oft in den Runden, ja, okay, dann fliege ich jetzt raus, dann ist das nicht schlimm. Am Anfang war mein Gedanke immer so, wenn ich jetzt rausfliege, ist nicht schlimm.
Und dann wurde es immer wichtiger.
Und dann wurden es immer mehr, weniger Menschen und es wurde immer ernster und immer mehr Live-Shows, Live-Shows, Live-Shows. Und auf einmal habe ich gemerkt, am Ende der Live-Shows wirklich so 14 Kilo weniger und war so vollkommen, ich bin so der kälteste Mensch vor dieser Show gewesen. Ich war so, ich habe noch nie vor Menschen geweint und auf einmal habe ich so vom Fernsehen geweint und von meiner Mama geweint. Ich habe nur noch geweint. Weinen war mein Hobby zu dem Zeitpunkt. Aber nicht, weil ich traurig war, weil ich einfach so emotional war. Ich bin einfach über meine Grenzen gewachsen und habe mich einfach so krass kennengelernt. Und da habe ich gemerkt, okay, krass, es hat mir schon voll was bedeutet, die Show. Ich habe es einfach nur unterdrückt, weil ich Angst hatte zu fallen. So, weißt du? Und ich glaube, das ist bei dir auch.
Und das ist der Punkt, weil wir haben beide gesagt, es war nicht unser größter Traum.
Danke.
Aber ich glaube, das wird auch oft missinterpretiert. Weil ganz viele Protagonisten, die in diesen Sendungen stattfinden, das ist immer diese Argumentationsstruktur, es ist mein größter Traum, German Sex Topmodel zu werden oder Deutschland sucht den Superstar zu gewinnen.
Ja.
Aber es war uns auch wichtig. Nur für uns ist das, glaube ich, ein bisschen, wir haben das als lächerlich empfunden, weil es dann doch in Anführungsstrichen gemessen ans Leben und ans Weltgeschehen sich für uns persönlich irgendwie so ein bisschen in Anführungsstrichen lächerlich angehört hat. Aber das heißt nicht, dass es uns nicht unfassbar wichtig war, weil, wie ich auch vorher erklärt habe, was meine Motivationsgründe sind, das impliziert ja schon, wie wichtig mir das eigentlich ist, da irgendwie was zu reißen. Weil wäre ich jetzt in der zweiten Folge rausgeflogen, hätte mir das auch nichts gebracht.
Ja.
Und mit diesem Prozess, glaube ich auch, ist das so ein bisschen dieses, das haben wir beide sehr, sehr stark, tief stapeln. Dann kannst du nicht enttäuscht werden.
Ja.
So dieses so dir selber auch einreden, mir ist es total egal. Und dann merkst du, okay, es läuft besser und besser und besser.
Unser Unterbewusstsein schläft nicht, ich sag's ganz
Und dann wird
ehrlich.
Dieses getriggert so, oh, aber du könntest ja gewinnen. Und dann willst du es plötzlich.
Ja.
Ego, wenn man es unterm Strich zusammenfasst.
Ja, das ist Ego. Ich habe einen Song, der heißt Ego-Tod. Weil ich glaub mir, ich bin mir sicher, alle, die hier gerade zuhören, checken, nicht mehr als 50%, alle, unser Ego steht uns manchmal so unnötig im Weg. Und ich denke mir dann, hätte Fahrradkette, ich hätte die Reise nochmal ganz anders wahrnehmen und genießen können, hätte ich auch die Einstellung, die ich verkörpert habe, hätte ich die auch wirklich gelebt, dass es mich nicht juckt. Es hat mich so gejuckt, aber ich war so viel zu cool zu fallen, plus das war sowieso eine Zielscheibe, weil mein Casting so krass war. Mhm. Also, das ist wie, als wenn
Wer
du...
kennt dieses Video nicht mit deiner Mami?
Einen Hit hast, einen Hitsong, wie willst du den toppen? Da hast du ja auch voll viel Druck. Und ja, und das war mit meinem Casting halt so, dass es so krass war. Wie willst du es toppen? Ja, geht nicht.
Ja. Achtung, Werbung.
Alex, dreimal darfst du raten, was ich gefunden habe.
Was denn?
Erinnerst du dich noch an diese Bio-Gemüse-Chips, die ich dir in Berlin gezeigt hatte?
Diese salzigen?
Ja, Alex. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie en masse bestellt. Und jetzt darfst du raten, für wie viel?
Keine Ahnung, 3 €?
Schatz, 1,19 €.
Was?
1,19 €.
Als ob.
Ja, ich habe auch welche für dich mitbestellt.
Wo?
Bei Motatoes.
Was?
Und ich habe auch richtig viel Tee da geholt und richtig viel Kakao. Also alles.
Okay, stopp. Mach Unboxing.
Also, ich habe mir auf jeden Fall ganz viel Tee geholt. Einmal Bratapfel, weil das kriegst du ja nirgendwo mehr, weil es einfach nicht die Zeit ist. Aber das Gute ist, die müssen es ja loswerden. Einer muss es kaufen. Hier bin ich. Dann habe ich mir noch so einen Zinktee mit Himbeere geholt. Dann Kakao, aber mit Hafer.
Das ist der, den du immer in der Aufnahme trinkst, ja?
Ja.
Nein.
Nee, also ich habe da richtig viele coole Dinge gefunden. Und auch so Lemon Chili, weil ich das auf Mango machen möchte. Und dann habe ich mir noch so gemahlenen Zimt geholt, weil ich in New York ja auf so ein Chai-Latte gekommen bin. So krass geschmeckt hat mit Karamell und ein bisschen Zimtsirup. aber da war auch immer Zimt selber drin. Deswegen habe ich mir das jetzt auch geholt. Das ist von Easy Gourmet, auch Bio. Dafür habe ich 1,49 Euro bezahlt. Und normalerweise kostet Zimt ja so 3, 4, 5 Euro. Deswegen habe ich auf jeden Fall zugeschlagen.
Alicia, Unboxings in einem Podcast sind ziemlich dumm. Lebensmittel verschwenden ist noch viel dümmer. Deswegen bestellt jetzt bei Motatoes. Die bieten euch nämlich Lebensmittel, die es nicht mehr in den üblichen Handel geschafft haben, aufgrund von Überproduktion, Saisonalität oder zu kurzen Mindesthaltbarkeitsdaten mit bis zu 80% Rabatt an. Und wisst ihr, was wir euch bieten? Nochmal 15% on top. Das Ganze mit dem Code YUMYUM15. Also würde ich sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Schaut unter www.motatoes.de vorbei oder in der Motatoes App. Alle Details findet ihr wie immer in den Shownotes. So, jetzt haben wir so ein bisschen unsere Geschichte angerissen, aber wir haben es euch in der ersten Folge versprochen, wir wollen euch natürlich nicht in das Licht führen und das nicht einhalten, deswegen kommen wir zum Spicy Part. Ich glaube, darauf haben in meinem Fall, ich weiß nicht, wie bei dir die Resonanz war, aber Menschen sehr lange gewartet, dass ich mich dazu äußere. Sowohl zu Germany's Next Topmodel als auch zu Deutschland sucht den Superstar gibt es schon seit geraumer Zeit sehr kritische Stimmen, die immer wieder laut werden. Unfassbar viele Vorwürfe über Manipulation, Schnitt etc. Wie war deine Erfahrung?
Lustigerweise ist es so witzig gerade, weil das ist ja auch immer die erste Frage, die man gestellt bekommt.
Hast du es aber auch? Weil ich finde es so unkreativ. Weil ich denke mir so, es ist einfach, ich habe manchmal das Gefühl...
Nein, die, also es ist, Leute, guck mal, wir machen gerade einen Podcast, wo es auch um Spice geht, also so ein bisschen spicy. Die Leute wollen nicht den tollen Teil wissen, die wollen wissen, ist das fake?
Nein, das meine ich gar nicht, aber hast du nicht manchmal das Gefühl, wenn Leute dir begegnen, dass sie dir nur Fragen stellen, um eine Frage zu stellen?
Ach so, ja.
Und deswegen sind es immer die gleichen.
Die sagen, ich habe für dich angerufen, konntest du gar nicht anrufen.
Eher daran, also natürlich, viele wollen das auch hören jetzt gerade, weil sie dezidiert das anklicken und das hören wollen. Mhm. Und deswegen geben wir euch das auch. Mhm. Aber ich meine, wenn Leute uns jetzt auf der Straße begegnen, rechnen die ja nicht damit.
Ja.
Und ich glaube, die koppeln das sehr, sehr stark daran, dass das einfach das Erste ist, was ihnen einfällt.
Was sie auch mit uns verbinden.
Und deswegen manchmal bin ich so, dass ich nicht mehr weiß, was ich erzählen soll. Aber jetzt habe ich Bock, euch das zu erzählen. Aber so manchmal auf der Straße bin ich manchmal überfordert mit dieser Frage. Ja. Weil ich mir denke so...
Wie war das so? Und ja, es ist halt wirklich so. Also für mich war... Also ich sag immer, für mich war das Fluch und Segen, aber Fluch in dem Sinne, weil ich einfach ein sehr, sehr krass verkopfter Mensch bin und ich bin dadurch auch, ich bin super verkopft. Also ich bin vage, ich teile meine Probleme lieber mit mir und nicht mit anderen. Ich will anderen nicht zur Last fallen. Und bei DSDS war das dann halt auch so, dass ich lustigerweise auch erkältet war. Also...
Toll, lustig.
Also ich bin wirklich sehr selten krank, auch wenn man es sieht, ist sehr unglaubwürdig. Aber ich habe halt so eine Allergie gegen Gräser und Pollen. Wir waren in Thailand und mitten im Dschungel. Also es war wirklich, überall ist gerade alles gewachsen und es war alles grün. Und ich kam gar nicht klar, dann noch mit Ewigkeiten sind wir hingeflogen. Ich glaube, einen halben Tag sind wir hingeflogen. Ich war einfach kaputt. Meine Stimme war dann am nächsten Tag weg. Und ich war sehr angekränkelt, aber ich war fit, weil ich war ja nicht krank, sondern einfach nur irgendwie sehr allergisch. Ja, auf jeden Fall wurden wir dann empfangen von allen, weil ich habe bei DSDS eine goldene CD bei meinem Casting bekommen. Sprich, ich musste nicht im Recall, also meistens ist es ja ein Ischgl oder so, ne? Bei uns war es zumindest ein Ischgl. Da musste ich zum Beispiel nicht singen. Ich war da, habe die anderen schon kennengelernt, aber ich war direkt in Thailand und habe dann auch schon vor Thailand meine Gruppe bekommen und auch meinen Song. Und ich musste dann so einen Tag, ein, zwei Tage, bevor wir dann quasi unseren Auftritt hatten, musste ich die Gruppe wechseln. Und davor hatte ich irgendwie Bruno Mars, When I Was Your Man, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ein richtig toller, schöner Song, richtig viel Gefühle, emotional, aber auch langsam, nicht Abtempo. Ne, so voll schön. Okay, dann auf einmal muss ich die Gruppe wechseln. Alicia Keys, Empire State of Mind. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe eine Band zu dem Zeitpunkt gehabt und wir haben diesen Song zwei Töne tiefer gespielt mit Stimme, mit einer gesunden Alicia. Ich musste diesen Song krank singen, zwei Töne höher. Und das Gute ist, also ich habe ja geweint, alles, weil das war mir alles zu viel, weil ich wusste, ich werde es verkacken. Aber ich wollte natürlich dann noch nicht aufgeben, weil du hast ja auch so viel Druck, da sind überall Kameras. Und dann war ich so, okay, komm, ich mach das jetzt einfach. Und ihr könnt euch das Video mal anschauen. Es ist einfach so, so witzig. Ich breche einfach mitten beim Singen einfach ab. Also ich bin so am Singen in New York. So. Also wirklich, das hat jetzt sogar gepasst, weißt du? Genau so war das. Und habe aber einfach weiter gesungen und das wegignoriert. Und die haben es, muss man auch wirklich sagen, unabhängig von meiner Mimik, die jetzt einfach sehr angestrengt war, es wurde dann halt so gesagt, hey, du guckst halt total arrogant, wenn du singst, weißt du? Und wenn im deutschen Fernsehen sowas zu jemandem gesagt wird, der eigentlich, wenn man Vorurteile haben würde, würde man bestimmt schon denken, dass ich arrogant sein könnte.
Für die Leute, die eh schon keine Sympathie für dich hegen.
Genau, die wollen ja,
genau,
die Leute, die keine Sympathie für dich haben oder einfach nur nach Gründen suchen. Du sagst quasi, du siehst so arrogant aus beim Singen. Aber die Leute hören ja nur, du siehst so arrogant aus.
Ja.
Beim Gesang haben die mich gar nicht kritisiert, sondern halt eher so gelobt, ne? Aber das war ja scheißegal, weil du siehst so arrogant aus.
Ja.
Das war mein Untergang. Dieses nach meinem Casting, wo alles noch voll toll war und alle wirklich so voll überrascht waren und wirklich waren so, boah, das war so perfekt und so schön wahr zu sein, war das fake. Und das war ja wirklich echt so zu sowas. Ich bin nur noch am Heulen, ich bin gar nicht mehr am Lachen, ich bin gar nicht mehr die Alicia, die alle eigentlich beim Casting gesehen haben, weißt du?
Mhm.
Egal, lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte, ist dann, dass ich beim zweiten Song so verkackt habe, weil das ein deutscher Song war. Ich habe davor, Side Note, noch nie auf Deutsch gesungen, keinen deutschen Song, sondern erster deutscher
Song. So ironisch,
Song.
Wenn man sich jetzt seine Musik anschaut. Yes,
so, aber okay, wenn man sich jetzt meine Musik anhört und ich muss aber damals, ich lass für dich das Licht an singen. Ich lass für dich, das ist ja so tief. Ich lass für dich das Licht an. Also jetzt kann ich sogar besser singen. Jetzt singe ich sogar besser als da. Wow. Also auf jeden Fall habe ich das so verkackt. Dann habe ich natürlich wieder Kritik bekommen. Beim dritten Auftritt war ich dann so, ich habe die Schnauze voll. Weil da war ich so, sorry, das wird ja ausgestrahlt im Fernsehen. Und auch zu dem Zeitpunkt dachte ich ja, dass ich, also da wusste ich ja noch nicht, dass ich den arroganten Stempel bekommen werde. Da war ja noch alles gut. Da war ich aber so, guck mal, ich singe, für mich war ja mein Anspruch, mein Gesang.
Mhm.
Ich muss jetzt abliefern. Ich singe jetzt das erste Mal wieder für euch und ich komme hier hin, ich verkacke bei MPS State of Mind, meine Stimme ist weg, ich bin krank, ich lache. Also so, mir ging es einfach nicht gut und ich war dann so, ich erlöse mich jetzt selber. Weil ich war in einer Gruppe mit damals Angelina und Clarissa hießen die beiden. Das waren so die besten Mädels aus der ganzen Top 20 waren das so die besten zwei. Mhm. Und ich war mit denen in einer Gruppe. Also sorry, was denkst du denn, wenn du in so einem Zustand mit so krassen Frauen dann singst?
Ja.
Ich bin raus. Ich so, nein, ich blamier mich nicht. Ich bin raus, habe ich denen gesagt. Dann habe ich nämlich mit unseren Babysittern gesprochen und meinte, ich würde gerne mit euch sprechen. Nicht vor Kamera war das. Also, weil ich habe es schon bewusst nicht vor Leuten gemacht, die jetzt in Kamera oder Mikro, sondern einfach, weil es mir wirklich einfach sehr schlecht ging. Und ich meinte, guck mal, ich möchte raus. Ich fühle mich nicht gut. Ich kriege hier nur schlechte Kritik. Das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Es soll nicht sein. Weil, wie gesagt, meine Stimme jetzt gerade ist, ich klinge gerade sehr gesund im Vergleich zu dem, wie ich da war. Und es hat für mich keinen Sinn ergeben, Rather Be zu singen. Ein Uptempo-Song mit Performance. Keine Luft bekommen, nichts. Und dann auf einmal meinten, also dann haben die so gesagt, ja, also das hat ihnen total leid, ne? So, weil ich bin ja auch so ein Mensch, ich zeig dann ja auch oft nicht meine Gefühle. Auf jeden Fall meinten die dann so, ja, geh mal zum Strand, wir wollen Schnittbilder schneiden von dir, wie du deinen Text übst. Da meine ich halt, okay, mach ich. Aber, ne, so oder so, danach möchte ich meine Sachen packen und alles.
Ja.
Ach, komischerweise kam dann die Oana und hat mich überrascht. Komisch.
Vor
Kamera. Mhm. Weißt du, also dieses, ist das fake? Dieses Typische, was die Leute immer so, was die immer fragen oder was die einfach denken, weil die einfach, genau wie du gesagt hast, die wissen gar nicht, was die fragen sollen und dann fragen die einfach sowas. Und das ist einfach die Hauptfrage bei mir. Ist es wirklich echt oder nicht? Es ist 100% echt. Es wird dir nichts in den Mund geworfen. Es wird nicht gesagt, wenn du das nicht machst, dann fliegst du raus. Auf gar keinen Fall. Aber guck mal, mit dieser Info, dass ich rausgehen wollte und zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, dass die das Ganze umstrukturieren werden, weißt du, ich war entschlossen, rauszugehen und auszusteigen für meinen Selbstschutz. Und auf einmal kam die Frau, die mir die goldene CD gegeben hat und hat so gesagt, ja, wir haben uns halt Sorgen um dich gemacht. Und man muss auch wirklich sagen, Oana war wirklich wie meine zweite, ich möchte nicht Mama sagen, weil sie ist sehr jung, aber sie war wie eine große Schwester für mich. So ein toller Mensch. Aber da weißt du doch, die Babysitters sind da gerade hingegangen und haben denen gesagt, Alicia möchte aussteigen, wir müssen jetzt einmal kurz was machen. Weil,
krass,
weißt du, und das ist dann nicht, dass es fake ist oder so, aber dann auf einmal habe ich dann noch bei der letzten Runde, einfach nur, ist von der Denkweise, Empire State of Mind, ich lasse dich das Licht an, Rather Be, habe ich bei der vierten Runde, wo es um die Live-Shows ging und wo Alicia wieder sympathisch werden musste, habe ich Clown bekommen von Emily Sondé. Einer der schönsten Balladen, die es gibt. Weißt du? Und dann ist es natürlich auch die Songvergabe. Gibst du mir Scheiß-Songs? Scheiß-Songs für mich. Die Songs sind geil, aber ich kann die nicht singen. Ja. Und wenn du doch möchtest, dass ich weiterkomme, oder dass, wenn du mich als Favorit hast, dann gibst du mir doch nicht extra so einen doofen Song.
Ah, ihr kriegt die Songs vorgegeben.
Wir durften uns die Songs nicht aussuchen.
Mm, okay.
Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das war meine Geschichte. Also ich sag immer, für mich war das die schönste Zeit. Also es gibt noch so viel zu erzählen, aber es ist einfach, ich weiß, kennst du das? Yeah. Klingt ja so.
Ja.
Das war jetzt so für mich dieses Fake-Thema, weil ich einfach möchte, dass die Menschen, weil viele wollen ja auch hingehen und fragen dann immer, aber ist das Fake? Es ist nicht Fake. Es ist wirklich, es kann euch wirklich so weit bringen. Und für mich war das die beste Zeit meines Lebens. Sonst würde ich hier gar nicht sitzen gerade und diesen Podcast machen. Oder ihr würdet mich gar nicht kennen.
Ja.
Also, was denn bei dir?
Ich muss sagen, ich hatte eine sehr positive Erfahrung. Aber als Disclaimer vorweg, ich möchte überhaupt gar nicht in Frage stellen, was Mädchen öffentlich sich dazu geäußert haben, wie sie Dinge empfunden haben, wahrgenommen haben. Weil das ist deren Realität. Und wer bin ich, das in Frage zu stellen? Mhm. Ich persönlich hatte eine sehr gute Erfahrung bei Germany's Next Topmodel. Man muss dazu sagen, das heißt nicht, dass es nicht Situationen gab, wo ich auf die Toilette gerannt bin und geheult habe, wo ich nicht emotional aufgewühlt war oder wo. Aber das liegt an einer Extremsituation, die so eine Sendung einfach ist. Und da muss gar nicht viel fabriziert oder manipuliert werden, dass du emotional geladener bist, als wenn du zu Hause bei deiner Mami bist. Mhm. Und um auch so ein bisschen auf deine Geschichte einzugehen, man würde ja jetzt denken, auf jeden Fall, und das ist meine subjektive Wahrnehmung, und ich kann natürlich auch nur für meine Staffel erstmal prinzipiell und auch nur die Situation, den ich beigewohnt habe, sprechen. Mhm. Aber so wie das auf mich gewirkt hat, könnte man zum Beispiel denken, so wie bei dir mit der Songvergabe, wenn wir einen Walk haben oder ein Shooting, gibt es natürlich verschiedene Outfits. Und
Schuhe
gibt,
alleine.
Es gibt leichtere und es gibt schwierigere.
Ja.
Und es wird ganz oft
krass
nicht differenziert, weil mit Sicherheit wird ihnen bei dir was weitergegeben haben, ne? Keine Frage. Aber ich habe gerade Stylisten und Make-up-Artists und so auch danach privat kennengelernt. Und das waren die emotionalen Stützen für uns. Und das hat gar nicht viel gebraucht. Es waren einfach die Menschen, bei denen du im Make-up-Stuhl saßt und du hast dann im Stillen deine Träne irgendwie verdrückt, weil dir ging es halt einfach nicht. Du hast auch einfach mal einen scheiß Tag, aber du bist, nur weil du einen scheiß Tag hast, kannst du nicht den Wettbewerb anhalten. So, weißt du? Und die dir dann einfach, es reicht schon, wenn ihr einfach dir die Träne wegwischt und einmal so über die Wange streicht. Ja. Das reicht schon, weißt du? Und dir Halt zu geben. Und klar würde man denken, okay, dann gibt man dem Mädchen, was man möchte, das rausfliegt. Ein beschisseneres Outfit, wo sie auf jeden Fall hinfällt. Ich habe aber sehr, sehr deutlich beobachtet, ich bin nicht der liebe Gott, ich habe nicht von oben zugeguckt und kann sagen, es war definitiv nicht so. Aber die Leute vom Styling zum Beispiel, die sind hingegangen. Es war schon vorsortiert, aber ganz oft haben Sachen nicht gepasst. Und dann waren Mädchen da, die hatten vorher eigentlich ein super easy Outfit und haben aber ein anderes bekommen, weil es einfach nicht gepasst haben, was dann schwieriger war und andersrum genauso. Also weißt du so ein bisschen, und das sind auch ganz oft Sachen, gerade bei uns mit den Klamotten, die sind, ich glaube, bei euch ist vieles auch angefertigt gewesen für die Live-Shows und bei uns auch. Aber das muss alles so angefertigt werden im Vorfeld, weil das sind so aufwendige
Outfits. Mussten dreimal in der Woche zum Fitting.
Ja, und bei uns war das halt eher so, die Outfits wurden gemacht, aber unabhängig von den Mädchen, die wurden schon Monate im Voraus, wurde das ja geplant. Das
sind ja viel aufwendiger. Shootings,
etc. Das heißt, weißt du, du kannst da gar nicht sagen, dieses Mädchen bekommt jetzt so ein leichtes oder, weißt du?
Es ist auch eine Show und so ist doch auch Modeindustrie, oder nicht?
Ja, also, genau.
Da kannst du keine Ansprüche stellen.
Es ist so. Geh einmal auf YouTube, schau dir Modenshows an, wie viele Models hinfallen, weil it's part of the job, ganz blöd gesagt. Also so ein bisschen, dass
bei welcher Show war das? Balenciaga vor kurzem war das. Das ist doch ein Model.
Doch auch ganz krass.
Das tat mir so leid. Das ist
ja ganz krass. Aber weißt du, das ist irgendwie part of the job, dass ein Schuh mal eine halbe Nummer zu groß oder zu klein ist. Natürlich ist das scheiße in dem Moment. Und ich sag nicht, dass das vom System her richtig ist. Aber es funktioniert ganz oft nicht. Und ich versichere euch, das habe ich erlebt, das habe ich auch bei anderen gesehen. Die Stylisten haben die allergrößte Mühe sich gegeben, die Sachen dann aber immer so zu machen, dass sich keiner verletzt. Es gab ganz krasse Anschuldigungen, dass Füße eingeölt worden sind. Am Ende des Tages
läuft das ja auch, verläuft das, also es fällt doch auf den Stylisten zurück. Ja,
also es wurden auch Anschuldigungen in meiner Staffel. Weißt du, ich will gar nicht über andere Staffeln sprechen, aber in meiner Staffel hat auch jemand gesagt, dass ihr die Füße eingeölt worden sind und sie deswegen hingefallen ist.
Ja, aber vielleicht meinte sie es gut, weil deine Füße tot trocken waren und einfach
Füße
weiß.
Wurden nicht Füße werden nicht eingecremt. Füße, der Spann wird ein bisschen, damit das nicht so drisch ist.
Ja.
Aber da werden keine Fußsohlen eingecremt, so, ne?
Ja. Einfach dramatisiert, um seine Aussage zu stützen.
Was mir zum Beispiel persönlich total wichtig ist, ganz oft werden so Anschuldigungen gemacht, dass alles im Schnitt liegt. Ganz viele Sachen werden manipuliert. Also es wurde nicht ein einziges Mal, ich spreche jetzt wieder nur für mich, aber auch bei anderen habe ich es beobachtet, aber bei mir kann ich ja 100% sagen, nicht Sätze aneinandergereiht, die nicht nacheinander gefolgt sind, im Interview.
Mhm.
Selbstverständlich kannst du nicht ein gesamtheitliches Interview ausstreuen. Wie lang soll die Sendung denn sein? Man muss ja von montags bis freitags durchsenden. Für mich persönlich glaube ich, und da muss man so ein bisschen an Verstand auch manchmal appellieren, ich selber bin schon reingegangen. Ich muss reflektiert aber auch sagen, ich habe vorher Journalismus studiert. Das hat mir natürlich geholfen, ein bisschen vertraut zu sein mit Kommunikationsstrategien. Mhm. Also, ne? Das ist,
Strategien.
Ja, ist halt schon ein bisschen. Ja. Und goldene Regel im Fernsehen für mich persönlich war von Anfang bis zum Ende: Du kannst kontroverse Sachen sagen, dann musst du damit leben, dass es auch gezeigt wird.
Mhm.
Und was ich, subjektiv, ich sag nicht, dass es so ist, aber ich beobachte das ganz oft, dass Mädchen, die sagen, boah, das wird alles geschnitten. Erstmal Schatz. Es kann nichts ausgeschaltet werden, was du nicht gesagt hast.
Ja.
Also,
ja.
Ne? Klar, es gibt Deepfakes, bla bla bla, aber wir sind uns, glaube ich, alle darüber einig, dass in diesen Sendungen keine Deepfakes gemacht werden.
Man nimmt ja jetzt nicht aus einem vollkommen anderen Kontext einen Zusammenhang und schneidet das zusammen. Weißt du, das wäre ja frech, aber so ist es ja meistens nicht.
Und vielleicht ein Denkanstoß für die Personen, die das selber blöd geschnitten fühlen.
Mhm.
War es nicht vielleicht doch aber trotzdem die Realität und du hast was gesagt und du warst emotional und hast dann aber, während du es gesagt hast, nur gemerkt, dass es blöd ankommen könnte, um dann einen Nebensatz zu sagen, der es wegrationalisiert. Ja. Aber eigentlich hast du den Hauptsatz schon so gemeint.
Ja.
Und dann,
du hast dich dahinter nicht erklärt oder die Erklärung meine ich das, aber das hast du gesagt.
Ja, genau.
Hast
aber
gesagt.
Und vor allem meistens war das der Hauptsatz, der zuerst da stand. Mhm. Und danach wurde nur relativiert.
Ja.
Und dann finde ich es schon wieder schwierig, weil das ist die Realität schon gewesen.
Ja.
Weil das ist viel mehr die Realität als das, okay,
kannst
du gehst nochmal.
Du musst den Finger zeigen, du musst also, wenn du so viel einstecken musst eigentlich.
Und ich muss auch ganz ehrlich mal hier kurz eine Lanze brechen für die Produktionsfirma. Aus meiner Wahrnehmung wurden auch einige Mädchen extrem geschützt. Und das sind unter anderem auch die Mädchen, die nach wie vor leider sehr, sehr viel Hass begegnet sind, weil sie auch teilweise, muss man einfach sagen, problematische Dinge gesagt haben. Die ich auch problematisch finde.
Mhm.
Aber in der Realität waren da auch noch Dinge, wo die Produktion gesagt, die diese Menschen auf jeden Fall extrem geschützt hat.
Also ich habe ja eh nur Respekt, weil ich glaube, natürlich, das ist auch so ein Ding, wo es schon so ein bisschen, ja, das nimmt dich auch mit und natürlich jeder Mensch ist anders, aber wenn du, glaube ich, 3-4 Monate, weil so lange waren wir ja gar nicht am Stück unterwegs, ohne Familie, ohne Handy, nur unter Frauen. Bei uns war alles, Mann, Frau, wir hatten unsere Freizeit, wir hatten nicht so krasse Regeln.
Unterm Strich gesagt, muss ich sagen, es war eine extrem turbulente Reise für mich und mit jedem Tag, der vergeht und es weiter zurückliegt, direkt war ich sehr emotional. Und ich brauchte erstmal Ruhe und ich war überfordert mit allem und es war mir alles zu krass.
Ja.
Aber mit jedem Tag, der weiter vergeht, wünschte ich, ich wäre irgendwie nochmal da.
Ja, Glückwunsch dass du gewonnen hast.
Danke. Aber mit dem Wissen natürlich dann jetzt, dass ich jetzt auch habe.
Ja.
Weil es war schon irgendwie eine coole Zeit. Weil ich muss sagen, ich glaube, was ich am meisten daran jetzt so retrospektivisch mag, ist, es ist schon nochmal wie zur Schule gehen.
Hä, natürlich.
Weil du hast keine Verantwortung.
Das war die beste Zeit meines Lebens.
Jeden Tag
passiert
was. Du hast
Nannies, du kriegst Essen, Wasser.
Aufregend.
Danke.
Das ist schon geil.
Du bist mit Leuten, die gleiche Leidenschaft wie du teilen. Was Schöneres gibt es nicht. Und das Ding ist, irgendwann wird man ja auch zur Familie. Man denkt immer, dass es so ein Konkurrenzkampf ist, aber eigentlich also bei uns war immer nur full love. Also eigentlich war ja sogar noch weniger ausgestrahlt, wie wir uns eigentlich geliebt haben. Die meinten, ey Leute, ihr müsst da ein bisschen was machen, weil ihr seid so harmonisch. Also es war natürlich schön, aber es war so unerwartet, weil immer irgendwie Zickenkrieg war oder irgendwie irgendwelche unnötigen Sachen. So auch so Romanzen gab es ja bei uns nicht. Ich glaube, wir waren die einzige Staffel, wo es eigentlich nur um Musik ging. Und bei uns waren so unfassbar krass Talentierte noch da. Es war eine kranke Staffel, schönste Zeit meines Lebens, Gänsehaut, aber Alex und ich haben es ja beide am Anfang, es war jetzt nicht unser größter Wunsch, wir wollten das, aber ich glaube, dadurch, dass in unserem Kopf jetzt nicht war, oh mein Gott, wir müssen das jetzt gewinnen oder alles ist vorbei, haben wir das Ganze nochmal viel anders wahrnehmen und genießen können als andere, glaube ich. Und am Ende haben wir uns natürlich unseren Kopf zerstellt, weil wir dann wussten, okay, jetzt geht's los. Ja. Aber die ganze Zeit dazwischen konnten wir, glaube ich, so krass genießen einfach, weil wir uns keinen Kopf gemacht haben.
Ja, ich glaube, vielleicht sollen wir abschließend beide einmal die Frage beantworten, weil ich bekomme sie auch tatsächlich relativ oft, wenn junge Mädels sich dort bewerben wollen, ob ich ihnen irgendwie einen Tipp geben könnte oder ob sie mir empfehlen würden, dahin zu gehen. Und ich muss sagen, also wenn du alleine mit dir in deinem Kämmerchen sitzt und wirklich cool mit dir bist, weil wenn du wirklich cool mit dir bist, dann bist du auch mit allem fein, was von dir gezeigt wird, solange du ehrlich da bist, dann geh hin, denn aus meiner subjektiven Wahrnehmung wird da nichts manipuliert und bildet ziemlich gut die Realität ab und bietet dir eine richtig geile Zeit.
Ja, also ich kann für mich nur so sagen, seid wirklich, und das ist immer so immer dahergesagt, aber das habe ich einfach gelernt, weil ich habe mich so darauf konzentriert, nichts Falsches zu machen. Seid einfach ihr selber, weil am Ende kann man euch dann irgendwie was antun. Seid einfach ihr selber, weil so mag euer Umfeld euch, so macht euch keinen Kopf, habt Spaß, die Welt geht danach nicht unter und versucht das Ganze einfach wirklich von Anfang an zu genießen, weil so eine Möglichkeit werdet ihr
kein zweites Mal haben.
Keins, also in dem, so wie es so ist, nie wieder bekommen.
Nein,
so, und deswegen genießt es, macht euch keinen Kopf, es bedeutet euch was, ich weiß das, mir hat es auch was bedeutet, ich habe mich auch unter Druck gesetzt, aber deswegen sage ich euch das jetzt, genießt es lieber, als euch kaputt zu machen. Das ist, glaube ich, Spaß, weil im Endeffekt, ihr seid ja berechtigt, da zu sein. Ja. Sonst wärst du ja nicht da. Das ist ja irgendeine Berechtigung. Also einfach an dich glauben und Spaß haben und es genießen, bewusst.
Ihr merkt schon, es ist noch lange nicht auserzählt, dieses Thema. Wir haben natürlich noch viele, viele andere Themen, über die wir sprechen möchten. Und das wird aber bestimmt auch nochmal zum Zuge kommen, ein bisschen detaillierter auf gewisse Situationen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch super gerne unseren Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns sehr, sehr gerne, natürlich mit 5 Sternen. Und in der Zwischenzeit könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram abonnieren. Wir heißen auch Yumyum Hustlers.
Auf Wiederhören und danke fürs Zuhören.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.